Ich möchte euch auch herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst. Tatsächlich heute mal nicht über einen Psalm. Man glaubt es fast nicht, aber das gibt es tatsächlich auch manchmal. Aber dafür gehen wir einmal durch die ganze Bibel durch, Genesis bis Offenbarung. Wir haben 77 Stunden Zeit, um einmal durchzulesen. Nein, das machen wir schon nicht ganz. Wir müssten da ein bisschen lang warten, bis der Gottesdienst fertig ist. Gerade das Stichwort warten, das ist eigentlich das, um das, was es heute eigentlich geht. Wir sind ja in der Adventszeit und ich weiss nicht, wie es euch so geht als Kind, wenn man auf Weihnachten gewartet hat, ob das ganz einfach gegangen ist. Ich bin da manchmal schon froh gewesen, wenn dann Weihnachten endlich da gewesen ist. Man hat sich die Zeit mit Adventskalender und Gutzlibachen oft dann versucht überbrücken, dass die Wartezeit ein bisschen angenehmer ist. Aber ich glaube, gerade in dem Warten von der Adventszeit, da kommt dann für uns ein wichtiger Punkt von unserem Glauben raus. Denn unser Glaube besteht eigentlich hauptsächlich aus Warten. Es ist eine lange Wartezeit, eine Wartezeit, die eigentlich seit dem Sündenfall angefangen hat. Und heute wollen wir eben mal dem längsten Warten nachgehen. Dem Warten, das eigentlich da im 1. Mose 3,15 angefangen hat. 1. Mose 3,15, das ist eigentlich, wenn Adam und Eva gesündigt hat, nachher die Reaktion von Gott. Und Gott antwortet dort eigentlich: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das sagt Gott zur Eva, also zur Frau. Und eigentlich müsste man meinen, nachdem ja Adam und Eva gesündigt haben und damit eigentlich aus der Gemeinschaft, aus dem Paradies verstoßen worden sind, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu hoffen. Ist eigentlich all Hoffnung verloren, weil wer könnte den Graben wieder überwinden, der jetzt zwischen dem Mensch und Gott passiert ist? Doch gegen alle Erwartung sagt Gott jetzt nicht da, ja, verloren, Pech gehabt für euch. Jetzt sind er halt verstoßen. Nein, sondern Gott kommt da am Mensch wieder entgegen mit einer Verheißung, mit einem Wort von der Hoffnung. Mit einer Verheißung, die gewaltig ist, wenn man die genau anschaut. Eine Verheißung, die der Startschuss ist für ein jahrtausendlanges Hoffen und Warten. Ein Warten, das auch direkt etwas mit uns zu tun hat. Aber was sagt jetzt der Vers dann genau aus? Und ich will da kurz zusammenfassen, was wir eigentlich aus dem kleinen Vers raus können haben für eine Verheißung. Gott verheißt da nämlich, dass jemand kommen wird, der der Schlange, also am Satan, der die Menschen verführt hat, den Kopf zertreten wird. Und damit sagt er, es wird jemand kommen, der wieder siegen wird, der euch retten wird von der Macht vom Bösen, der den Sieg wieder bringen wird. Es kommt also ein Retter und Erlöser. Doch der Retter wird die Erlösung nicht einfach so machen können, sondern es wird ihm das Leben kosten. Die Rettungstat wird dem Retter das Leben kosten. Das sehen wir schon da. Die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Und wenn eine Schlange jemandem in die Ferse beißt, ist das oft nicht so lebensfördernd. Vor allem, wenn es eine Giftschlange ist. Also es wird ein Retter und ein Erlöser angekündigt, der das Böse wieder besiegen wird. Aber gleichzeitig wird es ihm das Leben kosten. Aber es gibt noch mehr, wir finden noch mehr raus über den Retter. Wir finden da nämlich zum ersten Mal das Wort Samen oder andere Übersetzung auch Nachkommen. Und der Samen oder Nachkommen wird dabei von der Frau kommen.
Es wird nichts vom Vater erwähnt. Es gibt also eine liebliche Mutter als Nachkommen von der Eva, aber es wird kein lieblicher Vater erwähnt. Und das ist für das Alte Testament etwas sehr Untypisches. Wenn wir die ganzen Geschlechtsregister schauen, dann sagt es immer, ist der Nachkommen vom Vater gewesen. Aber da wird jetzt gesagt, nein, es ist der Nachkommen von der Mutter. Gott selbst wird also der Vater sein. Das wird da schon angetönt. Es wird nicht explizit gesagt, aber es wird da eigentlich schon angetönt, dass der Retter Gottes Sohn und Menschensohn gleichermaßen sein wird. Und das sehen wir, wenn wir dann ganz biblisch durchgehen, dass das eigentlich im Nachhinein auch bestätigt wird, die Sicht. Gott verheißt also direkt nach dem Sündenfall einen Retter, der irgendeinmal mal kommen wird und den Sieg über das ganze Unheil, das Adam und Eva eigentlich angefangen haben, bringen wird. Ein Nachkommen, das die Beziehung mit Gott und dem Mensch wiederherstellen kann. Und das ist doch eine richtig gewaltige und freudige Verheißung, die wir da ganz am Anfang schon sehen. Und ab da startet jetzt eigentlich das bange Warten, das durch die ganze Bibel durchgeht, das bange Warten auf den einen Nachkommen. Auf den Retter. Jedes Kind, das ab jetzt Licht von der Welt erblickt, könnte der Nachkommen sein. Ab jetzt wird jede Mutter hoffen, dass sie den Retter auf die Welt bringen wird. Stellen wir uns die Situation mal vor. Gott gibt die Verheißung, dass ein Nachkommen kommt. Und ab jetzt an könnte jedes Kind der Nachkommen sein. Was ist das für ein angespanntes Warten, das da ins Leben gerufen wird? Und das Warten, das findet eigentlich bereits bei der Geburt von Kain statt. Wir lesen im 1. Mose 4,1 eine spannende Aussage von der Eva, nachdem eigentlich der Kain auf die Welt kommt. Dort steht, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben, den Herrn. Und vielleicht, die, die mitlesen, haben gemerkt, dass ich die Stelle ein bisschen anders vorgelesen habe, als sie vielleicht in eurer Übersetzung steht. Viele Übersetzungen fügen da nämlich ein Hilfsverb oder ein Hilfswort rein. Das übersetzt zum Beispiel, ich habe einen Mann erworben mit Hilfe des Herrn. Aber das mit Hilfe, das steht im Hebräisch nicht. Wortwörtlich steht da eigentlich, ich habe einen Mann erworben, den Jahwe. Und wenn man das so lesen, das ist eigentlich sehr rätselhaft, was da Eva sagt. Das ist irgendwie nicht so verständlich. Und darum sind da eben viele Übersetzungen noch etwas einfügen, um das irgendwie logischer zu machen. Aber wenn man die Verheißung von Gott und ja vorher gegeben worden ist, ernst nehmen. Und ernst nehmen, dass die Eva fähig ist, um die Verheißung auch zu verstehen, dann macht das Rätsel für uns ein bisschen mehr Sinn. Weil dann heisst das, dass nämlich die Eva sich an die Verheißung erinnert, dass eben jemand kommen wird. Und dass sie überzeugt ist, dass jetzt der Kain der Nachkomme ist, dass der Kain jetzt der Erlöser schon ist. Und dass der das eben sein muss. Die Eva hat die Verheißung von Gott geglaubt und ernst genommen. Und sie hofft, dass die Verheißung jetzt mit dem Kain, mit dem ersten Nachkommen, eigentlich schon erfüllt wird. Und das ist ein schönes Beispiel eigentlich für uns. Ein schönes Beispiel für korrekte Theologie, aber falsche Anwendung, fehlerhafte Anwendung. Denn der Kain, wie man nachher lesen, ist eben nicht der Nachkomme gewesen, ist nicht der Retter gewesen. Das Warten muss weitergehen. Die Eva hat eine falsche Interpretation von der Verheißung gemacht. Und das bringt grosse Gefahren, wenn wir Gottes Verheißungen voreilig auf Sachen interpretieren. Das kann viele Enttäuschungen nach sich ziehen. Das kann viel unnötige Sorgen mit sich haben. Und das haben wir gerade in dem letzten Jahrhundert viel gesehen, mit all diesen Endzeit-Prophezeiungen und Endzeit-Interpretationen. Ein spannendes Erlebnis. Wir haben im Studium immer so einen Bücherausverkauf gehabt, regelmässig. Und die Bücher, die am Schluss sicher noch übrig geblieben sind, das sind so Endzeit-Bücher gewesen. Weil man einfach gewusst hat, die sind nicht mehr aktuell. Die sind eigentlich nicht mehr, die sind irgendwie, haben sich nicht bewahrheitet. Und darum muss man die auch nicht mehr kaufen. Es sind schon so viele Endzeitbücher geschrieben worden, aber am Ende hat man müssen eingestehen, wie die Eva, dass doch noch nicht so weit ist. Dass doch noch nicht so ist. Dass irgendwie etwas noch fehlt. Und das hat die Eva da müssen erkennen. Der Kain war nicht der Messias. Das lange Warten ist weitergegangen von Generation zu Generation. Bei jeder Geburt kommt wieder die bange Frage, kommt er jetzt, ist er jetzt da? Und das ist der Grund, warum das zum Beispiel im Alten Testament der Nachkommen oder das Kind bekommen für die Frauen so wichtig war, warum das so hoch war, dass eigentlich Frauen auch Nachwuchs hatten, Kinder gekriegt haben. Weil jedes Kind konnte der Messias sein. Und Gott hat langsam über das bange Warten immer wieder mehr eigentlich Informationen gegeben. Er hat immer wieder mehr die Heilslinie eingeschränkt. Er hat zum Beispiel zuerst mal eingeschränkt, ja, der Nachkomme wird mal aus der Familie vom Noah kommen, weil nach dem Noah hat es keine anderen Leute mehr gegeben. Nachher hat er es weiter eingeschränkt auf den Abraham, dein Nachkomme. Nachher weiter auf den Isaac, auf den Juda und bis zum Schluss auch auf den König David. Also Gott hat immer mehr zugespitzt, das Warten, und immer konkreter eigentlich geworden. Und jede von diesen Verheißungen war dabei eine Erinnerung Gottes gewesen. Und zwar eine wichtige Erinnerung. Ich habe euch nicht vergessen. Ich habe euch nicht vergessen. Der Nachkomme, der Retter wird kommen. Habt Geduld, haltet aus, bleibt standhaft im Warten. Beim David findet die Verheißung von dem Nachkommen die wohl zentralste Stelle. Weil da wird eigentlich der Retter, der Nachkommen, nochmal genauer zusammengezogen, nochmal genauer beschrieben. Und darum ist eigentlich 2. Samuel 7, 12 bis 14, wenn es um messianische Verheißungen geht, eine von den zentralsten Stellen. Und wir werden die jetzt noch ein genauer anschauen, wie die mit Genesis zusammenhängt. 2. Samuel 7, 12 bis 14. Wenn deine Tage erfüllt sind und du mit deinen und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königstum befestigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht vor ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ.
Es ist spannend, die Stelle. Die bezieht sich zum einen direkt auf den Salomo. Aber wenn man die genauer anschaut, bezieht sie sich eben noch ein bisschen auf mehr. Im Salomo ist sie eben doch nicht ganz erfüllt worden, noch nicht ganz erfüllt. Und wir sehen da wieder, dass der Nachkomme, der Samen, der kommen wird. Und damit finden wir da eine Anknüpfung eigentlich auf die Verheißung, die sich jetzt über die Jahrtausende bis zum David gezogen hat. Wieder eine Anknüpfung. Und jetzt konkretisiert Gott die Verheißung nochmal. Der Nachkomme wird eindeutig Gottes Sohn sein. Er wird Gott seinen Vater nennen und er wird sein Sohn sein. Lesen wir da. Und es geht weiter.
Er wird auch ewiger König sein. Und jetzt sehen wir haben im 1. Mose 3, 15 gelesen, dass die Rettung das Leben kosten wird von dem Retter. Und jetzt sehen wir da, aber es wird ein ewiger König sein. Und damit wird die Auferstehung schon angekündigt da. Dass der Retter eben nicht tot bleiben wird, sondern in Ewigkeit regieren wird. Er wird nicht nur Satan besiegen, sondern er wird auch ewig herrschen. Und damit wird der Retter auch mit Gott gleichgesetzt. Denn wer anders als Gott selber ist ewig? Niemand. Nur Gott ist ewig. Und darum wird der eine Nachkommen der auch mit Gott gleichgesetzt. Gott selber wird der Nachkommen sein. Aber dann geht das lange Warten weiter. Es war ja nicht so, eben der Salomo war eben doch noch nicht. Es geht weiter und es kommt ein grosser Schrecken. Israels Volk von der Verheißung wird ins Exil gebracht, wird nach Babylon verschleppt. Das Königreich von David endet abrupt. Und die grosse Frage kommt aus, ja, wie kann die Verheißung dann noch erfüllt werden? Wie kann dann der Messias noch kommen, wenn das Königreich von David ja eigentlich aufgehört hat? Wie soll Gott noch seine Verheißung erfüllen können? Hat Gott versagt? Das bange Warten geht weiter und in dem Warten kommt Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und das kennen wir vielleicht von unserem eigenen Warten. Wenn das Warten zu lang geht, dann macht sich Zweifel und Hoffnungslosigkeit und Ungeduld breit. Wann wird Gott endlich eingreifen? Wann handelt Gott endlich? Er hat doch verheißen, dass er handeln wird und jetzt macht er es immer noch nicht. Wir schauen vielleicht in die Welt und verzweifeln an dem, was passiert. Und wir denken, Herr, wann handelst du endlich? Und wir werden ungeduldig, wir werden vielleicht hoffnungslos, wir werden vielleicht von Zweifeln durchdrungen. Und gerade in dieser Ungeduld hilft es, den Blick auf Gottes Sicht zu richten. Nicht unsere eingeschränkte menschliche Sicht einzunehmen, sondern Gottes Sicht. Weil Gott steht nämlich über unserer Zeit, über unsere Ungeduld. Gott hat viel mehr Zeit als wir. Wir sind zeitgebunden, wir sind endlich. Doch Gott hat keine Zeitnot, er ist unendlich. Mit seiner Sicht können wir viel entspannter auch in diesen Wartezeiten umgehen. Denn Gott hat genug Zeit und er hat vor allem auch die richtige Zeit. Nicht unsere Zeit ist massgebend für Gott, sondern sein Zeitplan. Ja, Gott hat sich nach im Exil eigentlich 400 Jahre können Zeit lassen, um einfach zu schweigen, um einfach keine Offenbarung mehr zu sagen. Und das war eine riesige Not für Israel. Wir lesen die Zeit vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, das sind etwa 400 Jahre gewesen und es ist keine Offenbarung mehr gekommen. Und die Leute sind verzweifelt an dem. Gerade wenn wir die außerbiblische Literatur zu dieser Zeit anschauen, von den Rabbinern und all dem, sehen wir, was da eigentlich für eine Not war, dass Gott 400 Jahre einfach schweigt. Das Warten wird unerträglich und falsche Messias treten auf. Die Menschen fangen an, ganz wilde Theorien zu machen, wie der Messias jetzt doch noch sein könnte. Wie der Messias kommen sollte. Gewisse fangen an, von zwei Messias, von zwei Rettern zu reden, weil sie das einfach nicht mehr unter einen Hut bringen, was die Bibel da prophezeit. Sie können sich einfach nicht mehr vorstellen, wie das sonst könnte erfüllt werden. Doch alle Interpretation scheitert. Keine Spur vom Messias. 400 Jahre geballt warten. Aber dann, in einem unscheinbaren Moment, passiert es. Nach 400 Jahren Schweigen kommt ein Engel in eine unbedeutende Stadt in Israel zu einer Jungfrau. Und man müsste eigentlich meinen, nach 400 Jahren könnte Gott doch wenigstens zu einer bedeutenden Person gehen. Vielleicht zum hohen Priester oder wer auch immer. Nein, der Engel geht in eine unbedeutende Stadt zu einer unbedeutenden Jungfrau, die sich gerade verlobt hat, der Maria. Und wie aus dem Nichts verheißt er ihre Gewaltiges. Wir wollen die Verheißung im Lukas 1, 30 bis 33 zusammen lesen. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Wenn wir die Prophezeiung lesen, dann fällt uns etwas auf, wie viele Anspielungen, dass da eigentlich auf 2. Samuel 7 gemacht werden. Es wird da der Thron von David erwähnt. Es wird der Sohn vom Höchsten, also Gottes Sohn, erwähnt. Es wird das ewige Königreich erwähnt. Und damit sagt der Engel: Jetzt ist das Warten vorbei. Jetzt wird die Verheißung erfüllt werden. Gott wird endlich dem Warten ein Ende setzen. Und halten wir uns die Situation nochmal bildlich vor Augen. Seit Adam und Eva wartet die Welt auf den Moment. Auf den einen Nachkommen, der endlich kommen wird und die Verheißung erfüllt. Was muss das für eine gewaltige Aussage sein, die Maria da gehört? Was für eine gewaltige Freude muss das für sie gewesen sein? Und wir können lesen das dann nachher im Gebet von der Maria, was für einen Lobpreis sie da Gott bringt, wie sie erkannt hat, was das jetzt bedeutet. Das Warten hat endlich ein Ende. Endlich wird er kommen. Und dabei ist es so schön, dass da das Warten von aus Gottes eigenem Ermessen beendet wird. Es ist Gottes Gnade und Treue, die die Verheißung erfüllt. Es ist nicht Maria, die sagt: So, ich bringe jetzt den Retter auf die Welt, sondern Gott kommt und sagt: Ich mach's. Sie kann nur antworten und sagen: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Die Maria stellt sich Gott einfach zur Verfügung, egal was das für sie kostet. Und das wollen wir auch machen. Wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen, egal was das kostet. 9 Monate später in Bethlehem ist es soweit. Weihnachten ist endlich da. Und Maria wird wohl kaum einen Adventskalender als Überbrückung haben. Aber sie wird wahrscheinlich gleich jeden Tag geduldig und gespannt gewartet haben. Ja, wie wird denn jetzt das spezielle Kind sein? Wie wird das sein? Und sie hat sich wahrscheinlich viel vorgestellt. Ja, das wird ein König sein. Also irgendwo muss Gott dann noch ein Wunder tun, dass ich da vielleicht in einem Palast die Geburt machen kann. Wir wissen nicht, was sich Maria genau vorgestellt hat, aber ich nehme nicht an, dass sie sich vorgestellt hat, dass Jesus in dieser Krippe liegen wird. Dass der Retter von der Welt, der ewige König, in dem Stall auf die Welt kommt. Niemand hätte das so vorausgesagt. Doch jetzt ist es erfüllt. Und es ist wortwörtlich erfüllt worden, wie das die Bibel offenbart hat. Und auch wenn die Menschen vielleicht nicht verstanden haben, warum, im Nachhinein hat man es eindeutig gesehen. Da ist Gottes Wort erfüllt worden in Jesus Christus. Gott ist tatsächlich in Raum und Zeit Mensch geworden. Etwas Gewaltiges, das wir uns gar nicht vorstellen können, wie das überhaupt geht. Aber es ist so gewesen. Nach so langer Zeit, nach so vielen Generationen von Hoffen, Warten und Ungeduld ist es jetzt endlich da. Das ist die grosse Freude, die wir an Weihnachten feiern dürfen, dass Jesus Christus, der Retter, da ist. Dass er gekommen ist, dass er in Raum und Zeit Mensch geworden ist. Ja, viele haben nicht mehr mit dem gerechnet, doch Gott hat seine Verheißung als Ziel gebracht. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir die Verheißungen und auch die ausstehenden Offenbarungen und Prophezeiungen der Bibel lesen. Gott bringt all seine Verheißungen als Ziel. Und zwar nicht auf unsere Art, sondern auf seine Art. Die Maria hat eben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass die Geburt so laufen wird. Aber was wir sehen, dass Gott in dem seine Verheißung zum Ziel gebracht hat. Alles, was in Gottes Wort verheißen ist, wird eines Tages vollständig und vollkommen erfüllt sein. Und das dürfen wir gerade in unseren Zeiten wissen. Gott hat dabei seinen eigenen Weg. Und wir werden eines Tages sehen, wie herrlich und vollkommen er das ganze Weltgeschehen geleitet hat, um zu seinem Ziel zu kommen. Das werden wir eines Tages sehen und wir können dann nur noch Gott ehren und loben für seine gewaltige Macht. Aber manchmal fragen wir uns vielleicht, ja, aber wie können wir denn genau wissen, wie das passieren wird? Wir müssen doch da noch mehr wissen. Wir müssen doch da mehr wissen, als jetzt da in diesen kryptischen Prophetien manchmal gesagt wird. Wir müssen doch genau wissen, wie das im Detail abläuft. Wir lesen vielleicht die Offenbarung und stellen uns alle möglichen Theorien klar, wie das jetzt muss genau sein im Detail. Aber wenn wir ehrlich sind, ist all das im Schluss reine Spekulation. Und wir wollen nicht eine spekulative Haltung haben, sondern wir wollen eine biblische Haltung haben, was Gott uns sagt. Und darum ist es hilfreich, wenn wir immer wieder auch den Blick auf die Bibel legen. Was sagt denn die Bibel zur Prophetie? Was sagt denn die Bibel, wie wir an das hin sollen gehen? Und da haben wir eine interessante Stelle im 5. Mose 18, 21 bis 22. 5. Mose 18, 21 bis 22, da geht es eigentlich um Propheten und wie man eigentlich einen Propheten, einen falschen Propheten kennen kann. Und es hat da sehr deutliche Anweisung, was man da machen soll. Und ich glaube, es ist ziemlich klar eigentlich, da braucht dann keine Erklärung mehr. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat? Dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet. Du sollst dich vor ihm nicht fürchten. Eindeutig, wie man Prophetie prüfen soll. Wenn sie sich nicht erfüllt, dann ist es nicht Prophetie gewesen. Wenn sie sich erfüllt, werden wir anhand der Prophetie erkennen, dass Gottes Wort gewesen ist. Prüfkriterien für Prophetie ist also eigentlich nur an ihrer Erfüllung messbar. Und das ist etwas, wo wir vielleicht auch ein bisschen Mühe haben mit unserem Denken. Wir wollen immer wissen, was kommt. Wir wollen immer wissen, wie genau kommt. Aber die Bibel sagt uns da eigentlich etwas anderes, warum die Prophetie da ist. Es geht in der Prophetie gar nicht darum, dass wir im Vorhinein im Detail genau wüssten, was jetzt da alles sein wird und wie das abläuft. Wie hat Maria, die hat eine Verheißung bekommen, du wirst den Nachkommen gewähren. Sie hat eine Verheißung bekommen, sie konnte sicher sein, das wird sie. Aber wie das genau sein wird, hat sie sich eigentlich nicht vorstellen können. Sie hat erst im Nachhinein erkannt, ah, Gottes Wort, das ist wahrhaftig. Weil es in der Prophetie um eins geht, nämlich um die Souveränität und die Ehre Gottes. Es geht eigentlich nicht, um uns zu sagen, im Detail, was kommen wird, sondern es geht darum, dass wir im Nachhinein die Souveränität, die Herrlichkeit und die Macht von Gott prüfen können. Und das ist Es ist nicht Spekulation, die Offenbarung Gottes. Es ist nicht gemacht, damit wir irgendwo Freude haben können, um alles mögliche Weltgeschehen spekulativ zu interpretieren und vorauszusagen. Sondern es geht darum, dass wir sehen und erkennen, dass Gott allmächtig und souverän ist. Und dass er das eben Jahrtausende vorhergesagt hat und jetzt im Detail ist es erfüllt in dem Moment. Darum geht es nicht darum, wie und wann dass das erfüllt wird, sondern vielmehr darum, dass die Prophetie erfüllt ist. Prophetien sind also Bestätigungen und Beweis für das Ereignis, das geschehen wird und geschehen ist. Und darum sollen wir unsere Zeit nicht mit unnötigen Spekulationen verlieren. Das heisst nicht, versteht mich nicht falsch, das heisst nicht, dass die Offenbarung uns nichts über die Zukunft sagt. Dass wir dort drinnen nicht auch gewarnt werden von Sachen. Aber es ist nicht der Zweck davon, um uns in Spekulation gefangen zu nehmen. Sondern wir sollen viel mehr, wie auch ein Abraham oder ein David, vertrauen, dass das erfüllt wird. Im Hebräer 11, Vers 13 lesen wir, wie das Vertrauen, der Glaube eigentlich ausgesehen hat. Und in dem Glauben sollen wir uns als Vorbild nehmen. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Der Abraham und der David haben vertraut, dass die Prophezeiungen erfüllt werden. Dass das Tatsache ist. Aber sie haben es auch nur von fern gesehen. Sie haben auch nicht genau gewusst, wie das im Detail sein wird. Aber wir haben den Vorteil, wir haben ganz viele Prophezeiungen, die erfüllt sind. Jesus Christus ist an Weihnachten ja gekommen, der Nachkommen ist gekommen. Und darum können wir die alttestamentlichen Prophetien als richtig anschauen. Können wir die für als Bestätigung sehen, dass das verhebt, was Gott sagt. Und dass das verhebt, was Gott auch noch machen wird, gesagt hat. Ja, vorher haben wir nur können glauben, dass alles, was Gott sagt, eintreffen wird. Aber der Glaube, das ist kein blinder Glaube, sondern eben, wir können ja zurückschauen und sehen, wie viel schon erfüllt worden ist. Wir können zurückschauen, nur in die Vergangenheit, der Staat Israel, der gegründet worden ist. Da hat niemand damit gerechnet vor 100 Jahren. Aber Gott hat seine Verheißung zum Ziel gebracht und an dem können wir wieder Gewissheit finden, dass Gott auch den Rest zum Ziel bringen wird. Und zwar exakt so, wie er es gesagt hat. Und das befreit uns von unnötiger Spekulation und lässt uns wieder Vertrauen fassen und den Blick ausrichten aufs Zentrum von aller Verheißung. Den Blick wieder ausrichten auf Jesus Christus, den Siegerkönig. Ja, Prophetien sollen uns nicht in Angst und Schrecken und irgendwelchem Lähmung verharren lassen. Nein, sondern sie wollen uns den Blick ausrichten aufs Zentrum. Den Blick auf das frohe Zentrum von Jesus Christus, unserem Herr, der gekommen wird. Wie die Verheißung im 1. Mose 3,15 eine fröhliche Verheißung war, eine hoffnungsvolle Verheißung für die, die an das glauben. Aber für Satan war es keine hoffnungsvolle Verheißung für die, die nicht auf Gott vertrauen. Das war keine hoffnungsvolle Verheißung. Aber für die, die zu Gott gehören, ist alle Prophetie hoffnungsvoll und freudevoll. Und wenn das für uns etwas anderes ist, wenn wir Angst haben, vielleicht die Offenbarung zu lesen, die Prophetien zu lesen, dann ist etwas in unserer Herzenshaltung falsch. Und dann müssen wir uns wieder neu ausrichten auf Jesus Christus, wo die Hoffnung ist, wo uns die Freude gibt. Und dann wird dann die Prophetie wieder für uns hoffnungsvoll. Ja, Jesus Christus hat den Auftrag ganz und gar erfüllt. Er ist nicht mit Prunk und Macht gekommen auf die Welt, wenn sich das viel vorgestellt haben, sondern in Demut und in Armut, ganz anders als alle gedacht haben. Er hat nicht die Römer besiegt, sondern er hat Satan am Kreuz besiegt, indem er ihn mit der eigenen Waffe geschlagen hat. Er hat am Kreuz unsere Sünden geteilt, damit die Trennung von Gott überwunden werden kann. Und im Kolosser 2, 14 bis 15 wird das so eindrücklich beschrieben. Ich finde das immer wieder so eine gewaltige Beschreibung im Kolosser 2, 14 bis 15. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und es ist so gewaltig, wie eigentlich die Stelle der Humor und die Ironie Gottes auch ein bisschen führen bringt. Gerade der Vers 15. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt und Satan und seine Herrschaft und Gewalten mit der eigenen Waffe geschlagen. Nämlich mit dem Tod am Kreuz. Und das wird da so schön geschrieben. Er hat sie öffentlich am Pranger gestellt und über sie triumphiert, indem er selber an den Pranger gegangen ist. Und das ist irgendwie wahnsinnig, was da Gott macht. Und niemand hätte sich wohl vorstellen können, wie ihn das erfüllt wird im Detail. Nicht mal Satan selber hat wahrscheinlich mit dem gerechnet. Aber das Geschenk vom Sieg bietet er jetzt jedem an. Und vielleicht merkst auch du, dass dein Schuldschein noch nicht am Kreuz geheftet ist. Dass du Weihnachten ohne Jesus Christus feierst. Und Weihnachten ohne Jesus Christus, das ist erbärmlich. Das ist traurige Weihnachten. Weihnachten ohne den Retter, der gekommen ist. Aber Weihnachten musst du nicht ohne Retter feiern. Es muss nicht sein, du darfst auch zu Jesus Christus kommen. Auch für dich ist er Mensch geworden. Er will auch dein Schuldschein ans Kreuz nageln. Er hat auch für dich über Mächte und Gewalten triumphiert. Gib deine Schuld ihm ab. Gib deinen Schuldschein ihm und nimm ihn als Herr und König an. Gang in sein Wort und erkenne, wie viel von seinem Wort schon exakt wortwörtlich erfüllt worden ist. Ja, Geburt, das Leben, Sterben und zu verstehen von Jesus Christus ist die Erfüllung von all diesen Verheißungen. Das Warten hat in ihm ein Ende. Aber damit startet auch für uns, die zu ihm gehören, ein neues Warten. Ein Warten, das jetzt seit 2000 Jahren schon dauert. Eine bescheidene Zeit im Vergleich zum vorherigen Warten. Aber doch auch für uns eine sehr lange Zeit. Jesus Christus ist, als er auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und sich zu Rechten Gottes vom Vater gesetzt hat, hat er uns nicht einfach so zurückgelassen, sondern er hat uns eine Verheißung mitgegeben, eine Verheißung, dass er wiederkommen wird. Und zwar nicht in Schwachheit und Demut, sondern in Stärke und Macht. Die Jünger haben die Verheißung in der Apostelgeschichte 1, Vers 11 bekommen. Apostelgeschichte 1, Vers 11, das war gerade nach der Himmelfahrt. Und dann schauen so komisch da in den Himmel rauf und schauen da irgendwie Jesus nach und wundert sich. Und dann erscheint ein Engel und sagt: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Jesus Christus wird in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht zurückkommen und all die, die zu ihm gehören, zu sich nehmen. Dann wird alles Leiden und Not von dieser Welt ein endgültiges Ende haben. Auf das warten wir auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit, auf das zweite Kommen von unserem Herrn. Und manchmal fragen wir uns vielleicht, ja, warum lässt er sich so lange Zeit? Er hätte doch schon lange kommen können. Viel lieber wäre er gestern schon gekommen als heute. Und die Frage, mit dieser Frage stehst du nicht allein. Die Frage ist nämlich vor 2000 Jahren auch schon gefragt worden. Und der Petrus nimmt darum Stellung zu dieser Frage im 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9. Dort steht: Amen. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Hinauszögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also Gnade lassen wir da. Das ist der Grund, warum er noch nicht gekommen ist. Der einzige Grund, warum Jesus noch nicht gekommen ist, ist, weil er noch Gnade hat. Weil er gnädig ist mit dieser Welt. Denn wenn er wiederkommt, dann ist die Gnadezeit vorbei. Dann gibt es keine Hoffnung mehr für die, die nicht umgekehrt sind. Dann gibt es zu spät. Und darum wartet Gott in seiner Gnade. Darum ist er noch nicht gekommen, weil er jetzt noch langmütig und gnädig ist. Und das stellt sich für uns eine ganz persönliche, praktische Frage. Ja, wie verbringen wir die Gnadezeit? Wie warten wir aufs Ende? Wie warten wir aufs zweite Kommen? Wie sieht das bei dir ganz persönlich aus? Bist du vielleicht in einem passiven Warten drin? Ja, du denkst vielleicht, ja, Jesus kommt ja bald, es muss ja so sein. Und du lässt alles liegen, gehst irgendwo in die Wüste, kapselst dich ab von der Welt, redest mit niemandem mehr, weil du sowieso das Gefühl hast, es ist eh alles vergeben, Jesus kommt jetzt gerade wieder. Oder vielleicht hast du eher eine neutrale Haltung. Du denkst, ja, Jesus wird, lässt sich eh schon lange auf sich warten. Der kommt jetzt doch nicht gerade in den nächsten Tagen. Und darum tangiert mich das jetzt nicht gerade unbedingt für mein Leben. Und du lebst den Alltag, wie wenn nichts wäre. Was ist das biblische Warten? Was ist das Warten, das die Bibel uns auffordert? Wir wollen uns nicht von unseren Gefühlen oder unseren Gedanken leiten lassen, sondern wir wollen schauen, was die Bibel sagt. Und je mehr dass man sich mit dem Warten beschäftigt, je mehr Bibelstellen könnte man jetzt vorlesen. Der Thomas hat sich mit dem Licht beschäftigt. Ich könnte jetzt ganz viele Stellen zum Thema Warten vorlesen. Aber ich habe einfach eine Stelle rausgesucht. Und ich nehme an, ihr findet die anderen Stellen dann selber in der stillen Zeit. Epheser 5, 15 bis 17 gibt uns einen Hinweis, wie wir warten sollen. Epheser 5, 15 bis 17. Dort steht: Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Willen des Herrn ist. Und jetzt kann man sagen, ja, seid verständig, da kann ja alles bedeuten. Sind wir verständig in Mathematik, sind wir verständig irgendwo in biologischen Sachen. Um das geht es da nicht. Es geht nicht um das Verständnis da. Lassen wir es nochmal richtig. Seid verständig, was der Willen des Herrn ist. Und was ist denn der Wille vom Herrn? Der Wille vom Herrn ist sein Auftrag, den er uns gegeben hat. Nämlich der Auftrag, dass wir Licht und Zeugen in dieser Welt sollen sein. Dass wir Zeugen für das Siegerreich Gottes sollen sein in dieser Welt. Und dass wir Zeugen sollen sein, indem wir Liebe untereinander haben, aber auch Liebe zu unseren Mitmenschen. Das ist der Wille Gottes. Und das ist das, was wir in dieser Wartezeit machen sollen. Und darum wollen wir die Gnadenzeit ausnutzen und den Auftrag wahrnehmen, den Jesus Christus uns gegeben hat. Und wir wollen den erfüllen bis ans Ende. Bis Jesus Christus wiederkommt. Ja, selbst wenn wir heute genau wüssten, dass Jesus morgen am Morgen um 8.25 Uhr und 53 Sekunden kommen wird, hört unser Auftrag heute noch nicht auf. Unser Auftrag gilt bis zur letzten Sekunde. Es liegt nicht an uns, Gnadenzeit auch nur eine Sekunde vorher aufzuhören, zu beenden. Das ist nicht in unserer Macht. Unser Auftrag, dass wir ein Licht in dieser Welt sein sollen, dass wir ein Zeugnis sein sollen, gilt, bis Jesus Christus wiedergekommen ist. In dieser Sekunde hört das auf. Gott ist der Einzige, der der Gnadenzeit ein Ende setzen kann. Wir wollen nicht da Gott ins Zeug fahren. Und darum wollen wir uns nicht ablenken lassen. Nicht von irgendeinen möglichen endzeitlichen Erfüllungen. Nicht von irgendwelchen weltlichen Schwierigkeiten und Nöten. Und auch nicht von unserer persönlichen Ungeduld. Ich muss auch sagen, ich wünsche mir, dass Jesus am besten heute um 12 Uhr wiederkommt. Das ist mein Wunsch. Und gleichzeitig sehe ich in die verlorene Welt hinein. Wir sind am Freitag Gott Kalender verteilen. Und wie viele Leute, dass da so verloren auf dieser Straße rumlaufen. Und da muss ich wieder beten, Herr, komm doch noch nicht. Herr, du und deine Gnadenzeit doch noch nicht beenden. Es gibt noch so viele Leute, die dich kennenlernen müssen. Und in dieser Spannung stehen wir als Christ. In dieser Erwartung, wir wünschen uns, dass Jesus wiederkommt. Und gleichzeitig sagen wir leislich, nein, bitte doch noch nicht jetzt. Und das soll unsere Herzenshaltung sein in dieser Welt. Jesus wird bestimmt und gewiss wiederkommen. Wir stehen in einer freudigen und hoffnungsvollen Warteposition. Aber unser Retter wird wieder kommen. Und dann werden wir sehen, in Staunen und in Lob, wie all die Verheißungen, die jetzt noch ausstehen, bis ins Detail, bis ins Wort erfüllt sind. Ganz gewiss, ohne Kompromiss. Und darum wollen wir zum Schluss auch mit der Offenbarung einstimmen. Und wir haben jetzt ein kurzes Ding durch die Bibel gemacht. Wir haben im 1. Mose angefangen und wir hören mit dem Ruf aus Offenbarung 22, Vers 20 auf. Offenbarung 22, Vers 20. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ich will noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Erfüllung von all deinen Prophetien bist, dass du gekommen bist an Weihnachten und die Welt, dass du Mensch geworden bist für uns und dass du, auch wenn wir lange auf dich haben müssen warten, vollständig wortwörtlich erfüllt hast, was du uns gesagt hast. Und wir dürfen zurückschauen und nur staunen, wenn du alles immer wieder zum Ziel geführt hast. Und wir dürfen in dieser Hoffnung und Gewissheit stehen, dass du auch alles zum Ziel führen wirst. Und wir dürfen freudig auf das warten, dass du wieder kommst. Und so bitten wir dich, Herr, lass du uns in Freude warten. Gib du uns immer wieder den Blick auf das, was du schon da hast. Und gib du uns immer wieder den Blick auf den Auftrag, den du uns gegeben hast. Lass du uns nicht abirren von irgendwelchen Spekulationen, sondern lass du uns auf dich, auf dein Zentrum fokussieren. Weil in dir ist die Erfüllung vor allem ganz gewiss, ganz sicher. Das wollen wir in Anspruch nehmen. Dir ist Lob und Ehre. Amen.